O'Clock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 242. Heute liegt der Fokus auf All Elite Wrestling. Double or Nothing steht in den Startlöchern. Wir sprechen über eine neue Promotion und vor allem auch, was das für WWE bedeuten könnte. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ja, wir hatten ja ein bisschen Probleme gehabt, die Ausgabe hier zusammenzustellen personell, aber der Chris hat sich noch berappelt und ist hier bei mir. Wunderschönen guten Tag.
Hi, ja, ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Falls ich mich ein bisschen verrotzt anhöre, da müsst ihr drüber wegsehen.
Es ist momentan echt nicht so einfach. Wie gesagt, der Chris ist ein bisschen angeschlagen, der Shaggy ist angeschlagen, Kai ist irgendwo on Tour wieder, der war ja zuletzt in Hamburg, in London und ich weiß nicht wo. Der nimmt jeden Wrestling-Event mit, der gerade nicht nagelfest ist.
Und vor allem jedes Bier.
Das auch. Wo das hat er wohl gar nicht so oft gemacht jetzt. Gerade in London kann man sich ja den schönen Live-Bericht vom Kai bei uns auf Patreon und Steady bei den Supporter-Kanälen anhören. Haben wir ja ein Special zu gemacht. Ja, und wie gesagt, und All Elite Wrestling ist eben auch speziell und ist ja auch, ich sag's jetzt mal ganz doof, auch für uns hier was Neues, weil nicht nur, weil die Promotion eigentlich noch keinen richtigen Event abgeliefert hat, sondern wir sind ja auch zumeist eher ein Podcast, der sich mit dem aktuellen WWE-Geschehen beschäftigt, mit der WCW, mit der ECW mal, aber diese Geschichte, dass wir jetzt auch hier tatsächlich mal eine Promotion außerhalb des ganz großen Kosmoses quasi aufnehmen in dem Podcast, ist ja da schon mal was anderes. Chris, wie sind da eigentlich deine Gefühle zu All Elite Wrestling und auch gerade gehst du mit diesem Hype mit, der da schon ein bisschen entstanden ist?
Nee, also so total gehypt wie manch anderer bin ich nicht. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf. Es ist was anderes, es ist was Frisches. Sie haben ja schon einige Sachen angekündigt oder auch einige Sachen, die man diesem TNT-Vertrag entnehmen kann, die anders sein werden. Und deshalb bin ich einfach mal gespannt, wie das kommt. Bei ein paar Dingen bin ich auch noch skeptisch, aber allgemein, ich freue mich drauf. Gutes Roster, frisches Produkt. Das kann dem Wrestling eigentlich nur gut tun.
Ich glaube, es liegt natürlich auch immer so ein bisschen darin, wir haben jetzt wirklich ja die letzten 20 Jahre, das schreibt ja auch und betont ja auch All Elite Wrestling in den letzten Pressemitteilungen immer wieder. Man hat ja in den letzten 20 Jahren, gab es zwar Alternativen, aber das war natürlich alles eher auf der kleineren Bühne. Und wenn man sich jetzt so die Entwicklung der letzten Woche im Speziellen anschaut, da hat sich ja schon wirklich viel gemacht, viel getan. Es gab ja den Vertrag jetzt mit TNT, wo dann im Laufe des Jahres irgendwann eine wöchentliche Show erscheinen soll. Wir wissen jetzt auch endlich, wo wir Double or Nothing auch hier in Europa bzw. in Deutschland schauen können und wie der Preis ist. Das sind ja alles Dinge, die haben sich jetzt eben entwickelt. Meine Frage ist aber, glaubst du, dass All Elite Wrestling in irgendeiner Form in den Mainstream vordringen kann oder ist das derzeit noch die wirklich sehr lebendige und sehr laute Wrestling-Bubble, die hier angekratzt wird?
Schwierige Frage. da sieht man mal wieder, was du für ein ausgezeichneter Gesprächsführer bist, Olaf.
Ja, weil ich nur schwierige Fragen stelle, die keiner beantworten kann.
Nein, ich glaube momentan halt der große Hype und alles ist natürlich diese Wrestling-Bubble. Klar, machen wir uns da nichts vor. Aber diese Bubble, die sich eine richtige Alternative zur WWE wünscht, die sich gutes Wrestling wünscht, die ist ja in den vergangenen Jahren auch gewachsen, eben gerade auch in Amerika und UK, was halt große Wrestling-Märkte sind. Deshalb ja auch eben auch der für UK haben sie ja auch schon einen Deal angekündigt, schon vor allen anderen, glaube ich, ne? Für die Weeklies, oder?
Ja, das läuft ja auf ITV und
genau.
Dann eben.
Da sieht man halt eben, wie wichtig dieser Markt ist. Und das ist einfach eine sehr gesunde Basis, von der aus du dann arbeiten kannst mit AEW. Denn ja. Das kann dann natürlich zünden. Du brauchst halt ein heißes Ding und das ist schon im Mainstream, ist doch klar. Und wenn man sich anguckt, wo die ganzen Bullet Club-Shirts verkauft werden, wie alles damit rumläuft, das ist klar, ist das eine Nische, aber man sollte es nicht zu sehr an den Rand denken. Das hat auf jeden Fall Potenzial und die Leute dahinter, die kennen sich so ein bisschen mit Marketing aus, würde ich mal behaupten. Von daher, das kann schon cool werden, vor allem, weil es vermutlich ein ganz anderes Produkt wird als die WWE und nicht so eine, in Anführungszeichen, Mainstream-Alternative wie TNA es sein wollte, die aber eigentlich in ihren Grundzügen ja ein sehr ähnliches Produkt vom Entertainment-Faktor geboten haben, wenn man da mal so Smart Mark Pleaser wie die X-Division oder so abzieht.
Ja, ich sehe es auch so. Und vor allem, du hast gerade Social Media angesprochen, da ist ja wirklich All Elite Wrestling und alle Beteiligten extrem ja aktiv. Ne? Und die nutzen das ja auch wirklich sehr gekonnt. Wenn man sich die Aufrufszahlen anschaut, das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Also Cody Rhodes hat ja noch vor kurzem hier auf dem Nightmare Family Kanal dieses Thank you from all of us at AEW gepostet, wo er einfach nochmal quasi die letzten Ereignisse so ein bisschen Revue passieren lässt und auch die anderen Wrestler zu Wort kommen. Das Ding hat jetzt innerhalb kürzester Zeit gut über 300.000 Views gehabt, ne? Und da auch eben mit einer hohen Interaktionsrate. Das sind nur so ein paar Kleinigkeiten. Auch diese ganzen Road to Double or Nothing Videos haben auch alle extrem hohe Klickzahlen. Du hast den Bullet Club angesprochen. Das war ja eigentlich quasi der Nährboden, aus dem das entstanden ist. Der Bullet Club hat eigentlich gezeigt, es gibt Leben außerhalb von WWE. Es gibt eine Möglichkeit, dass du mehr als genug Geld verdienen kannst, um nicht nur damit über die Runden zu kommen, sondern auch um auch deine kreative Freiheiten irgendwo auszuleben, ohne dich an WWE binden zu müssen. Der Bullet Club, finde ich, war dafür extrem wichtig. Und die andere Frage, die ich natürlich jetzt hier auch bei uns auf dem Handout stehen habe, ist sowas, was jetzt gerade bei WWE passiert. Machen wir uns da nichts vor. WWE steckt in der Krise, die werden gerade von allen Seiten beschossen, teils mit hausgemachten Problemen, teils mit anderen Geschichten, wo sie keinen Einfluss drauf haben, Verletzungen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt zuletzt, ich habe das Gefühl, es gibt jetzt halt nur negative Schlagzeilen zu WWE, sagen wir es mal ganz ehrlich. Wir haben, egal ob es jetzt diese Rassismusgeschichte mit Lars Sullivan ist, ob es, wir haben demnächst den nächsten Saudi-Event vor der Tür stehen, der immer noch für mich auch einen faden Beigeschmack hat. Also ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich glaube, dir geht es da sehr, sehr ähnlich. Ja. Ich glaube auch, dass das, auch wenn man es jetzt letztes Jahr natürlich so ein bisschen abgetan hat mit, ja, das wird nicht so schlimm sein, ich glaube schon, dass das einen nachhaltigen Image-Schaden gebracht hat. Und ich glaube auch, dass das, wenn auch keinen direkt messbaren Einfluss auf die Ratings gehabt hat, ich glaube aber schon, dass das für ganz viele den emotionalen Kontakt zu WWE noch ein bisschen weiter unterbrochen hat.
Das John Oliver-Ding darfst du auch nicht vergessen.
Genau, das auch noch, Health Insurance und weiß nicht was. Es wird ja wirklich von allen Seiten auf WWE geschossen. Und deswegen ist hier meine Frage, ist das nicht eigentlich der perfekte Moment, um For All Elite Wrestling zu starten? Weil im Endeffekt, du hast derzeit, ich sag's jetzt mal ganz, ganz platt, du hast derzeit den perfekten Bösewicht mit WWE und du kannst einfach sagen, wir machen alles anders.
Ja, das ist es doch. WWE ist zu einem ganz, ganz großen Teil eingefahren in diesen Uraltstrukturen, die sie seit den Monday Night Wars mit sich rumschleppen. Wie sie ein Produkt präsentieren, wie sie mit der Öffentlichkeit umgehen, mit ihrem Booking, ganz, ganz viele Sachen. Obwohl das Booking natürlich nicht so gut ist wie bei wie während der Monday Night Wars. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Und das ist es. Es ist alles so ausgelutscht und belanglos zu einem ganz großen Teil. Und hinzu kommen halt noch diese Image-Schäden. So, und dann kommt AEW und bietet was Frisches an, was diese alten Strukturen aufbricht. Und die ihre Wrestler gerechter bezahlen, dass sie das anders aufteilen wollen, ja. Dass ein Draw bei den Damen genauso viel Kohle bekommt wie bei den Männern. Haben sie nicht auch Krankenversicherungen dabei?
Noch nicht.
Also da wartet man drauf.
Ich habe nur gelesen, dass es Pläne geben soll, aber es ist noch nichts angekündigt worden. Ist natürlich auch so eine Frage, hat man das jetzt einfach so in den Raum gestellt, um quasi Kontrastprogramm zu liefern, obwohl man quasi noch nichts hat? Einfach so nach dem Motto, wir arbeiten dran, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr, dass alle Wrestler, die bei AEW unter Vertrag sind, direkt eine Krankenversicherung kriegen. Ich glaube da übrigens auch nicht so wirklich dran. Also vielleicht, weiß nicht, ich halte das wiederum für einen relativ klugen PR-Schritt, muss man so auszudrücken, weil wie es bei dir ja auch, ne? Du warst ja auch nicht mehr sicher, haben sie das nicht? Und ich glaube, bei vielen bleibt dann eher das Positive in diesem Fall hängen, weil, ja, WWE macht das ja nicht. Aber die denken wenigstens drüber nach.
Sie haben sowieso ein Marketing, was sehr auf eine jüngere Zielgruppe abzielt, die mehr mit einer modernen, politisch korrekten Gesellschaft zu tun hat, um es mal so auszudrücken.
Ja.
Denn sie zielen ja in ihrem Marketing schon sehr auch auf diese, und das ist jetzt gar nicht abfällig gemeint, diese PC-Schiene.
Ja.
Dass sie sagen, alle sind gleich. Und wir haben hier einen Homosexuellen und eine Transsexuelle, die sind im Roster und wir haben den Wrestler ohne Beine. Bei uns ist das alles vollkommen egal. Hauptsache, ja. Du bringst deine Leistung, es geht nach Qualität, bla bla bla. Was halt auch einfach sehr gutes Marketing ist für diese junge Zielgruppe. Wie sich das dann hinterher herausstellt, das kann man natürlich nicht sagen. Also ich kenne zum Beispiel, Shaggy hatte da ja was in die Gruppe geschrieben über den Homosexuellen und den Transgender-Wrestler und die kannte ich nicht. Ja. Also da muss ich jetzt, ich sag da jetzt gleich raus, mir ist egal, wer was ist. Ich will halt als Zuschauer, will ich halt eine gewisse Qualität haben. Und wenn sie mir die bieten, ja, geil, ja. Wenn ich die ziemlich kacke finde, weil es mäßige Wrestler sind oder so, dann denke ich mir auch so, ja, okay, das war jetzt aber auch dann ein PR-Stunt wahrscheinlich, ne? Da muss man abwarten, genauso wie mit dem, ich vergesse immer den Namen, mit dem Wrestler ohne Beine.
Dustin Thomas.
Genau, Dustin. Ich da war jetzt bei Justin tatsächlich.
Fast.
Ich habe mir Videos von ihm angeguckt, ich finde das total spektakulär.
Ja.
Aber da ist dann halt auch so die Frage, ist das jetzt einfach so eine Special Attraction, was diesem Alle sind gleich auch nicht gerecht wird, oder sollen da richtige Fäden mitgebuckt werden, was halt ganz schwer ist aus einer Booker-Perspektive, weil du ja im Wrestling, gerade wenn du das so konkurrenzkampfmäßig haben willst wie AEW, dass Siege und Niederlagen zählen. Da brauchst du ja diesen Suspense of Disbelief.
Mhm.
Dann, wenn du jemanden gegen jemanden ohne Beine antreten lässt. Also, ich habe einen riesen Respekt vor dem, aber das kann ich mir jetzt momentan noch nicht so vorstellen, wie das ablaufen soll. Auch deshalb bin ich eben gespannt, weil sie haben viele geile Ansätze, wo ich denke, klingt cool.
Mhm.
Aber auch halt viele Sachen, wo ich noch skeptisch bin. Genauso mit ihrem Roster, was aus unfassbar vielen Indie-Darlings steht.
Ja.
Wie läuft das dann, wenn die Indie-Darlings sich selbst gegeneinander bucken? Wie läuft das mit den Fanreaktionen, wenn du die Indie-Darlings auf einmal jede Woche siehst bei den Weeklies? Ja. Das ist sehr, sehr schwer, aber genau deshalb bin ich halt so gespannt drauf.
Um hier gerade noch mal ganz kurz zu erklären, also die Transgender-Wrestlerin, die wir jetzt hier ganz angesprochen haben, heißt Nyla Rose, hat er bei kleineren Promotions gewrestelt. Warriors of Wrestling, Covey Promotions, United Pro Association, hat sie über Titel errungen und ist eben die erste Transgender-Frau sozusagen, die im amerikanischen Wrestling Fuß gefasst hat. Sonny Kiss kennt man unter anderem bei von Lucha Underground als Licious. Und auch wenn sie es nicht gern hört, es geht schon fast in Richtung Exotico. Also ist eigentlich ein Mann, sieht aber eher aus wie eine Frau. Ich bin auch mal gespannt, ob man das einbinden wird. Weil persönlich muss ich sagen, mir ist die Sexualität eines Wrestlers relativ egal.
Ja, komplett, ey.
Und ich finde auch, das sollte eben nicht zentraler Teil des Gimmicks sein. Ich will nicht den Schwulen haben, der einen Schwulen spielt, weil er schwul ist. So.
Ja,
das muss
ja,
schon
ganz
irgendwie,
genau.
Ne, ich will nicht dieses Klischee-Ding haben. Ich will auch nicht, wie wir es damals ja bei Zack Gowan auch zum Beispiel bei WWE gehabt haben, wer sich da noch dran erinnern kann, der hat, glaube ich, nach einer Tumorerkrankung oder Krebserkrankung hat er ein Bein verloren und hat deswegen dann auf einem Bein gewrestelt, unter anderem auch gegen Brock Lesnar. Und da war eben diese Geschichte mit der Amputation, war halt ein Dauerthema. Und das kann funktionieren. Dauerhaft ist das aber für mich ein bisschen was, wo ich mir sage, ja, ne, dann erzählst du halt die Geschichte immer und immer wieder.
Ich trau denen, also gut, mit dem Wrestler ohne Beine wird es sehr schwer, das irgendwie diesen Suspense of Disbelief hinzukriegen. Aber ich traue tatsächlich den Jungs hinter AEW zu, dass sie das nötige Fingerspitzengefühl für Charaktere haben. Dass sie selbst, eben weil sie Teil einer moderneren Generation sind, wissen, dass Transsexualität oder Homosexualität nicht der einzige Punkt im Charakter ist, der diesen Charakter ausmacht. Ja? Es ist ja auch, ich meine, dein Charakter ist ja nicht einfach heterosexuell. Ja?
Alter, ich bin so heterosexuell.
Du hast doch viel, viel mehr Charaktermerkmale. Das hat jeder Mensch. Das ist ja nicht nur auf die Sexualität beschränkt. Das wäre ja lachhaft. Und ich glaube, also die Jungs haben da zumindest das Fingerspitzengefühl, nicht zu sagen, hey, hier, sie war mal ein Mann, doch jetzt ist sie eine Frau und sie darf bei uns mitmachen. Ja?
Ja.
Das wäre ja kompletter Quatsch. Und da würdest du das halt auch selbst bombardieren, ja? Wenn du sagst, hier All Elite Wrestling ist for everyone, dann ist es for everyone und dann muss das nicht thematisiert werden, weil die Leute haben einen Charakter. Das hat nichts einfach nur mit deren Sexualität zu tun.
Ja, aber AEW schreibt sich das ja wirklich auf die Fahne, ne? Also auch schon in dieser Pressemitteilung, wo eben der Deal mit TNT angekündigt worden ist, stand ganz klar oben in der Headline schon mit drin, AEW to introduce a new generation of diverse wrestlers and give fans a new wrestling experience for the first time in 20 years. Also das hat man sich auch, gerade diese Diversität hat man sich da auf die Flagge geschrieben und das ist was, womit man sich auf jeden Fall absetzt. Ich meine, klar, wir haben auch bei WWE homosexuelle Wrestler und Wrestlerinnen. Also Sonya Deville ist ja zum Beispiel eine davon. Darren Young war ja auch jemand, der sich da wirklich offen geoutet hat. Trotzdem interessant zu sehen, wie man dann damit umgehen wird und wie man das in die Storylines einbringen wird.
Man muss aber bei WWE auch immer sagen, das hat immer da so einen faden Beigeschmack, dass es ein Mittel zum Zweck ist. Weil man ja auch weiß, wer dahinter sitzt mit den Republikanern Vince und Linda und so, ne? Es hat sehr oft den Beigeschmack von Business-Entscheidungen so, dass sie sagen können, hey, wir haben doch ein diverses Roster. Ob es ja so ist, weiß man natürlich nicht. Das kann natürlich auch jetzt sehr böse rüberkommen, wie ich das sage, aber bei der WWE wirkt das immer so ein bisschen scheinheilig. Mhm. Und deshalb so eine jüngere Generation, die jetzt mit AEW kommt, die, ich glaube, die wollen auch ein anderes Publikum ansprechen. Die wollen nicht die Rednecks, die gerade ihre zwei verbliebenen Zähne in ihrem Trailer poliert haben und jetzt in der ersten Reihe sitzen und USA chanten. Ich glaube, das ist denen zu billig.
Mhm.
Und das ist halt auch schon längst überholt.
Ja, das sowieso. Mal gucken. Also ich glaube auch, dass man hier aber auf einem guten, cleveren Weg ist, um einfach da sich als wirklich Kontrastprogramm zu etablieren. Und man wird ja auch nicht müde, quasi diesen Kontrast zu betonen. Und eins, das habe ich jetzt heute noch mal rausgefischt, da hat Cody unter anderem in einem von diesen Road to Double or Nothing Videos gesagt, this notion of brother versus brother, of natural versus nightmare, is all very romantic, albeit not very accurate. It's accurate is that this match is generation versus generation. Er spielt hier natürlich an das Match mit seinem Bruder Dustin, ne, Rhodes, Goldust, wie auch immer an. Und dann sagt er aber hier, I am not here to kill Dustin Rhodes, I am here to kill the Attitude Era. Was bedeutet das für dich?
Das bedeutet genau das, was wir gerade schon angesprochen haben. Da ist die neue Generation, die dieses alte, verbrauchte, ausgelutschte endlich mal besiegen will, damit sich das Wrestling weiterentwickelt. Wo WWE als die größte Firma immer auch in gewisser Hinsicht wie ein Bremsklotz dastand. Und das ist jetzt natürlich sehr überspitzt ausgedrückt, auch wie ich das hier sage. Aber da ist schon eine sehr interessante Logik hinter. Und es ist halt einfach so, diese Relikte aus einer längst vergangenen Wrestling-Ära müssen irgendwann mal aussterben, dass sich das weiterentwickelt.
Aber, Entschuldige, ich muss dir gerade mal ganz kurz hier ins Wort fallen, okay. Weil ist nicht dann trotzdem das Kuriose daran, dass wir Wrestling-Fans uns eigentlich genau diesen Monday Night War, den wir damals gehabt haben, jetzt wieder wünschen und offensichtlich ja auch so ein bisschen an dieser verklärten Nostalgie immer noch hängen. Es ist die Attitude-Era, das war damals, wo das noch richtig geil gewesen ist. Und jetzt wünschen wir uns das wieder her, aber offensichtlich will ja AEW in eine ganz andere Richtung gehen. Also das wird ja nicht die Attitude-Era, weil die Attitude-Era war nun mal rassistisch, homophob und ich weiß nicht was alles. Das war es ja nun mal.
Ja, eben. Ja. Was wir uns beide von der Attitude-Era wünschen, ist diese Spannung. Dass Storys weitergeschrieben werden, dass Charaktere hervorkommen. Aber die Zeit von Homophobie, Sexismus, Rassismus ist einfach vorbei im Wrestling. Und das steht auch so ein bisschen dafür. Da hat er sich natürlich den falschen Ausdruck, dass das ausgerechnet Goldust ist, der ja schon ein sehr kontroverser Charakter damals war, als er debütiert hat. Und ein sehr guter und loyaler Worker war immer, aber das ist halt, da kommt halt mehreres zusammen, dass das die Story erzählt. Aber diese Promo ist halt verdammt gut und die beinhaltet auch wahre Dinge. Es muss einen Schritt weitergehen, nicht immer nur, wir hängen an der Attitude Era fest, ja, wann war die? Ne? Vor 20 Jahren, verdammt. Jetzt geht's den Schritt weiter. Jetzt kommt die junge Garde und fegt symbolisch mit den alten Säcken den Boden auf.
Ja, also das wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, was man daraus macht. Ich glaube eben auch, dass man eben nicht die Attitude Era quasi wieder, wie soll man sagen, also quasi noch steigern möchte, sondern man muss hier wirklich einen neuen Schritt gehen. Man muss Wrestling anders präsentieren, man muss andere Geschichten erzählen. Das wird die große Herausforderung sein. Ich glaube, auch das ist das, was viele Fans meinen, wenn sie zum Beispiel bei uns auf der Facebook-Pinnwand schreiben. Ich habe auch so ein paar Umfragen jetzt zuletzt gemacht. Und da gibt es auch viele, die sagen, ja, All Elite Wrestling sollen erstmal liefern und vor allem dann auch, das füge ich jetzt mal so im Kopf da hinzu, vor allem erstmal wöchentlich liefern, weil das wird die große Herausforderung sein, nicht nur einen einmaligen großen Event abzuliefern. Wir haben es letztes Jahr bei All In gesehen. Geile Show, cool aufgebaute Matches, spannende Matches, richtig gut. Über 10.000 Leute damals in der Halle. Jetzt haben wir Double or Nothing vor der Tür stehen mit über 40.000 Zuschauern plötzlich. Trotzdem, das sind One-Shots, mehr oder weniger. Also jetzt Double or Nothing ist sozusagen der Startschuss. Aber all das, was dann danach kommt, das wird die richtige Herausforderung sein. Wie baue ich meine Fäden auf? Wie positioniere ich meine Wrestler? Wie kreiere ich? Du hast gerade schon das Roster angesprochen. Lass uns doch da vielleicht mal gerade drüber reden. Weil du hast schon gerade gesagt, wir haben eigentlich eine Ansammlung von Indie-Darlingen. Und so ist es ja dann auch wirklich. Man hat ja alles geholt, was Rang und Namen hat, um es mal ganz blöd auszudrücken. Ne? Klar, wir haben natürlich Leute wie Cody Rhodes und Young Bucks dabei, die ja da quasi bei All Elite Wrestling organisatorisch mit im Boot stecken. Dann Leute wie einen Chris Jericho zum Beispiel natürlich, ein Kenny Omega, Hangman Page, Pac und so weiter und so fort. Young Bucks, die Lucha Bros, SoCal and Sensor, ich weiß nicht was noch alles. Plus dann eben noch OWE, also Talent aus Asien irgendwie noch mit dabei. Jetzt zuletzt haben sie Angelico und Jack Evans angekündigt, die ich übrigens mega cool finde und so weiter und so fort. Trotzdem bin ich hier eben ein bisschen skeptisch, weil das habe ich auch schon dir geschrieben. Was mir hier zum Beispiel fehlt, ist Diversität, um diesen Ausdruck wieder aufzugreifen, was so das Talent angeht. Ich sehe hier keinen einzigen Big Man zum Beispiel. Das sind alles Middleweights, mehr oder weniger, wenn man das in der heutigen Zeit noch ausdrücken kann. Und zu 80% eben auch alle mit einem ähnlichen Kampfstil. Wie siehst du das? Weil für mich gehört eben auch, ich weiß, das ist heutzutage so ein bisschen unpopulär geworden, aber für mich gehört eben auch mal so ein Heavyweight-Clash dazu oder dann eben auch Big Man gegen Small Man, damit du halt eben da die Geschichten aufbauen kannst. Das ist was mir jetzt hier noch so ein bisschen fehlt zum Beispiel. Wie ist das bei dir?
Ja, mir geht's genauso. Ich hatte mir jetzt auch die Tage nochmal das Roster angeguckt und mir so gedacht, puh, wie geil wäre das, wenn Keith Lee dabei wäre.
Ja.
Von dem sieht man bei NXT ja auch nicht mehr viel.
Er war ja verletzt auch.
Ja.
Oder Donovan Dijak hätte da auch gut reingepasst.
Ja.
Auch jemand, ne, der da auch einfach eine andere Facette reinbringt. Aber das ist eben das, was mir hier noch so ein bisschen fehlt. Also ich habe ein bisschen Angst davor, dass, auch da wieder ganz böse formuliert, dass sich jedes Match irgendwie gleich anfühlt.
Ich habe auch letztes Mal sehr böse gedacht. Hoffentlich wird das kein glorifiziertes Turnhallen-Wrestling, nur eben von einem riesen Publikum.
Ne? Ich meine, das kann halt eben geil sein, ne? Bei einer großen Nacht wie Double or Nothing. Aber ich glaube, wenn du das dann eben jede Woche hast, auch da, das wiederholt sich dann und dann hat man im Endeffekt einen ähnliches Resultat, wie wir das auch ganz oft bei WWE sehen, wo wir beim ersten Mal, wenn du einen Wrestler auftrittst, siehst du, boah, geil, ne? Keine Ahnung. Wenn du das erste Mal einen Pack gesehen hast, der seinen Red Arrow springt, denkst du dir, geil, wenn der jetzt aber jede Woche das Ding springt, denkst du dir, ja, kenne ich.
Ja, aber das macht es wieder für mich so interessant, dass ich Bock drauf habe. Also wie gesagt, ich fahre nicht auf den Hype ab von wegen, oh ja, Kenny Omega, die Young Bucks, Cody Rhodes, ihre eigene Liga, das ist das Beste aller Zeiten. ich finde es einfach mal geil, dass ich mir wieder um eine Promotion so richtig Gedanken mache, dass ich da wirklich drüber nachdenke, was ist alles cool, wo bin ich noch skeptisch, was könnte richtig kacke werden, wo wir halt auch richtig diskutieren in unserer internen Gruppe.
Ja, klar.
Und dann auch wieder verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und man eine richtige, richtig gute Diskussion hat. Und bei WWE hingegen, dann schreibt einer so, ja, Bray Wyatt, das Segment war ganz cool, also ja. Ja, der Rest war kacke, ja. Und das ist halt traurig.
Ja.
Und aber das macht mir hier halt Spaß, dass man wirklich mal sowas hat, wo man sich als Fan wieder so ein bisschen dran reiben kann und mit überlegt und jetzt schon gespannt ist, wie wird was umgesetzt. Und das wird einen halt auch über die Weeklies dann tragen, erstmal so. Selbst wenn man jetzt irgendwie die ersten zwei Folgen total scheiße finden sollte. Man ist dann ja trotzdem gespannt, was machen sie daraus? Wie bringen sie ihr eigenes, anderes Produkt weiter?
Ja.
Und das ist doch cool.
Das sowieso. Also auch, wie wird dieses Produkt aussehen? Weil du hast auch schon gerade eben angesprochen, es gibt ja auch quasi deutliche Unterschiede, egal ob es jetzt zu WWE oder auch zu anderen Promotions ist, die wir hier auch nochmal irgendwie aufgreifen wollen. Ne? Also wir sprechen auch gleich natürlich noch so ein bisschen über das Roster und auch über Double or Nothing, aber was ja hier zum Beispiel ganz dick auch in dieser Pressemitteilung aufgeführt wird, ist der Faktor Statistiken. Ne? Also es soll dann wirklich Win-Lose-Statistiken geben, damit man als Fan quasi nachvollziehen kann, wie jetzt jemand an sein Championship-Match gekommen ist. Es soll irgendwelche quasi eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, reale Sportanalysen klingt das fast so ein bisschen.
Soll man das wirklich nachvollziehen können oder wird es so wie bei der modernen UFC?
Ich bin sehr gespannt darauf, wie man das nachvollziehen kann. Also hier steht es ja, introducing statistics for the first time ever, AEW will raise the stakes and deepen fan engagement by tracking each competitor's wins and losses as the wrestlers pursue championships, bla bla bla. Also das klingt für mich schon so, als würde man da eine härtere Schiene fahren.
In diesem Vertrag wird die Promotion ja auch immer als Liga bezeichnet.
Ja.
Das ist schon interessant und es wurden ja auch noch keine Championships angekündigt, ne?
Ja.
Gehen sie vielleicht sogar so weit und machen in verschiedenen Divisionen quasi Saisons? Dass du für Wins und Losses irgendwie Punkte kriegst oder so? Machen sie das wie halt eben in der UFC oder so, dass du da im Rang steigst, wo allerdings auch schwierig ist, denn du musst ja Leute positionieren, dass die einen Win-Record haben, um Championship-Matches zu kriegen. Dafür müssen andere aber halt auch immer verlieren.
Ja.
Also, da bin ich sehr skeptisch, wie das so umgesetzt wird.
Eben, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Aber auch hier sehe ich wiederum den klaren Kontrast zu WWE, der man ja dieses 50-50-Booking nachsagt. Ich weiß genau, ich habe mich versprochen. nachsagt, ne? Und das ist natürlich dann der ganz klare Kontrast dazu, einfach zu sagen, so, bei uns bedeuten Siege und Niederlagen plötzlich wieder was. Muss man auch abwarten. Ist das jetzt einfach cleveres Marketing, um so ein bisschen, ja, ne, 50-50-Booking, voll scheiße, aber da zählt noch jeder Kampf was. Zugleich bedeutet das ja auch, für mich zumindest, dass gerade die Top-Guys eigentlich weniger antreten. Also eigentlich musst du das ganz anders aufbauen, weil, wenn wir jetzt quasi, so wie wir es jetzt bei WWE haben, einen Roman Reigns teilweise ein- bis zweimal die Woche antritt, dann zerschießt du das ja einfach, weil deine Top-Guys immer aktiv sind. Hast du ja eine Statistik, die komplett außer der, aus den Proportionen quasi geblasen wird. Mal schauen. Ich find's spannend. Ich halte es aber auch für sehr mutig, weil ich finde, andere Promotions haben es ja schon probiert, so mit Ranglisten und so. Ich glaube, TNA bzw. Impact hat es ja auch mal gehabt und hat es dann relativ schnell wieder fallen gelassen.
Aber was haben die noch nicht gemacht und was haben die noch nicht verkackt?
Das muss natürlich,
man halt auch sagen.
Aber du weißt, was ich meine. Aber ich finde eben, dass in einem fiktiven Wettkampfsport, wie es nun mal Wrestling irgendwo auch ist, schwierig ist, mir als Konsument zu verkaufen, ja, wir haben jetzt hier Statistiken und überhaupt, hier, schau dir mal diese Aktion an, die ist so zerstörerisch bei dem und der andere hat wiederum das. Ich bin sehr gespannt drauf, wie man mir quasi Wrestling wieder als eine sportlich wettkämpferische Unterhaltungsform wieder darbieten wird. Das ist ja, glaube ich, das Ziel dahinter, oder? Dass man diesen Wettkampf wieder mehr in den Fokus stellt und weg vom Entertainment rückt, was wiederum der Kontrast zu WWE ist.
Ja, genau das ist es. Sie wollen quasi das Indie-Wrestling, was ja auch eher mit, in den meisten Fällen mit eher rudimentären Stories auskommt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die mehr in die Entertainment-Schiene auch gehen. Eine moderne WXW zum Beispiel hat ja auch mehr Storytelling und sowas drin, aber jetzt allgemein Indie-Wrestling ist ja so ein bisschen mehr auf die In-Ring-Qualität beschränkt. Ja. Und Ja, es ist, ich finde es interessant, eben weil es ein kompletter Kontrast ist und nicht so, so ein halbgares Alternativprodukt. Aber da ist dann halt auch wieder die Sache, die wir ganz am Anfang angesprochen haben vorhin. Wie Mainstream-kompatibel ist das? Das muss man dann abwarten. Vielleicht fahren die Leute auch total drauf ab, denn es ist ja so, es ist ja nicht nur, dass die WWE schwächelt. Und die schwächelt ja nicht nur wegen ihrem Entertainment-Faktor, auch wegen anderen Dingen. Es schwächelt auch noch die UFC seit geraumer Zeit.
Ja.
Und wenn du den Leuten da auch eine Alternative gibst, wo sie zwar wissen, klar, das ist, da ist vorher klar, wer gewinnt, ja. Die meisten sind heutzutage ja nicht mehr so doof, dass sie das nicht wissen. Aber das sind geile Kämpfe, die wir da sehen. Die sind richtig spektakulär. Und ich glaube nämlich gerade dieses Spektakuläre vermissen viele MMA-Fans in der UFC. Mhm. Dann hast du da natürlich auch Leute, die das gucken werden. Also das ist eines dieser Dinge, was halt ultra interessant ist.
Ja, ja, ist es auf jeden Fall. Also wie man da quasi stärker den Spagat zwischen Sport und Entertainment irgendwie hinbekommen wird. Schauen wir mal, es sind bis jetzt alles nur Versprechungen, das ist irgendwie so ein bisschen das Lustige daran, weil im Endeffekt spekulieren wir hier gerade und zermartern uns die Köpfe über eine Pressemitteilung, die über zwei Seiten geht und legen das hier alles auf die Goldwaage, aber darum geht's ja auch letztlich im Wrestling, man merkt ja schon, dass da, es steigt nicht nur die Vorfreude, sondern es steigt eben auch die Verbindung dazu und es ist etwas Neues, das ist natürlich auch für Wrestling-Fans und auch für Neueinsteiger was ganz anderes, weil man eben, man hat nicht diese Vorbelastung, wie du schon gesagt hast, ne? Man hat nun mal einfach gerade bei WWE, wo quasi alles immer nach außen dringt, hat man das hier noch nicht so. Man hat da einen relativ geschlossenen Kreislauf und man hat das Gefühl, also ich sag's jetzt wirklich mal ganz, ganz blöde, man hat das Gefühl, da sind ein paar von uns, die jetzt auf einmal hier ein eigenes Business auf die Beine stellen wollen. Und da ist man eben gespannt. Also ich habe die alle da schon live gesehen zum Beispiel. Und dann auch nicht nur bei WWE, sondern irgendwie in kleinen Vorstadtklitschen oder sonst irgendwas. Und das ist dann schon was anderes.
Das ist diese Bindung, die du halt hast. Das ist, da haben wir, glaube ich, bei Daniel Bryan damals auch drüber gesprochen. Genau. Das war für jeden von uns, als er den Titel gewonnen hat, der hat den für uns geholt. Das ist einer von uns. Der hat vor uns in der Turnhalle gewrestelt. Der liebt diesen Sport genauso wie wir. Da ist das eine ganz andere Verbindung, wie man halt als Fan zu einem Roman Reigns hat, den man aus anderen Gründen dann gut findet, wenn man Fan von ihm ist.
Ja.
Und das ist halt für diese Zielgruppe, die AEW jetzt anfangs vorrangig anspricht, natürlich perfekt.
Ja. Und auch da, wir haben noch einen Punkt, den wir hier ansprechen müssen. Nicht nur das Authentische, sondern auch, dass man anscheinend weniger auf geskriptete Promos setzen möchte, beziehungsweise ganz oft auch ganz drauf verzichten möchte. Kann für mich in beide Richtungen gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde manchmal, bei bestimmten Leuten sind geskriptete Promos notwendig, weil die ansonsten keinen roten Faden irgendwie in ihren Promos haben. Und manchmal ist es so, dass ich sage, ja, ne, wenn die es eben können, dann können sie es, dann lass die reden. Wie siehst du das?
Ich sehe es genauso wie du. im Grunde genommen muss man auch so ein bisschen abwarten, wie sie mit Promos arbeiten. Soll da eine persönliche Dynamik und Emotion rüberkommen? Ist es überhaupt wichtig, irgendeinen Charakter zu verkörpern und den in der Promo rüberzubringen bei AEW? Das weiß man ja noch nicht. Mhm. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie das nicht machen, dass sie da keinem groß was vorschreiben. Aber vom normalen Standpunkt aus, wie wir als Wrestling-Fans Promos kennen, bin ich da ganz genau bei dir. Einige können das. Du kannst einen Kevin Owens zum Beispiel da hinstellen. Dem kannst du eine Stunde zuhören und es wird nicht langweilig.
Ja.
Aber dann lass mal irgendwie, was weiß ich,
Cesaro. Also mal ganz böse gesagt, das ist Cesaro. Doch, nein. Der kann doch keine Promo, also die Promos von ihm auf Englisch sind immer schwierig.
Lass den einfach mal frei erzählen, das ist der lustigste Mensch überhaupt. Der darf halt nie so sein, wie er ist in den Promos. Das ist das Problem.
Ich mag den ja auch, aber er hatte ja schon mal Free Mic Time damals gehabt und herauskam irgendwie, dass der Ring vier Seile hat oder sonst irgendwas.
Ja, dann gib ihm halt einen Manager oder sowas und lass ihn nur seine Witze machen. Die sind gut genug.
Hatten wir doch auch.
Lass ihn auf Deutsch erzählen am besten.
Ja? Ich mag den ja auch, aber er ist nun mal kein Promogott und da muss man uns irgendwie anfreunden.
Nein. Das ist nun mal. Lass meinen Claudio in Ruhe.
Ja, aber generell ist es ja ganz oft so, dass gerade die ausländischen und nicht Native Speaker Talente da Probleme zum Beispiel haben.
Ich spreche den nochmal drauf an, dass der eine Headlock Promo macht, du.
Ich mag den doch auch und so. Also das
ja,
aber nee, aber im Englischen hat er da nun mal, ne?
Ja.
Der war immer jemand, der durch sein In-Ring Können irgendwie geglänzt hat. Ja, aber das wird eben auch spannend sein zu sehen, wie entwickelt sich das, wie nutzt man Promos generell, wie wird die Aufmachung sein? Also es klingt ja nicht so, als wollte man hier den Lucha Underground Weg gehen oder auch nicht den WWE Weg gehen, sondern eben, wie du schon gesagt hast, einen sportlicheren Weg und trotzdem dann eben in Richtung Wrestling. Und das wird eben die große Herausforderung sein, gerade in den Wochenshows auch eine eigene Identität zu präsentieren. Und das nicht nur in Form von Pressemitteilungen, sondern in Form von wirklich wöchentlichen Shows, wo du dann sagst, so, das sind wir, dafür stehen wir. Und in der Präsentation, das ist auch der nächste Punkt, muss es ja dann auch alles einheitlich sein. Also AEW, was man sich von denen anguckt, die sind ja auch, das sind ja Style-Könige, machen wir uns nichts vor. Die Produktionen und die Promos, die veröffentlicht worden sind, egal ob es jetzt auch dieses Thank-You-Video von Cody, ich habe Gänsehaut gehabt, als die da Musik drunter gelegt haben, wo er da saß und so. Das war richtig geil. Auch das Promo-Video mit Cody und Jericho war cool. Oder mit Cody und Dustin war geil. Also, die können da schon, die wissen, wie man filmt, auch auf eine andere Art und Weise, als das WWE macht. Trotzdem, das musst du jede Woche machen und du brauchst eben da auch einen Plan. Und wo wir beim Thema Booking sind, was wir ja bei WWE derzeit so bashen, um es mal internetmäßig auszudrücken, auch da, wie weit voraus bookt man hier? Na, wie schnell kann man mit Verletzungen oder irgendwelchen anderen Geschichten umgehen? Mhm. Wie geht man vielleicht auch mit den ersten Skandalen rum? Auch da, das sind alles nur Menschen, da wird es garantiert auch irgendwann mal Probleme geben, die nach außen dringen werden. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also momentan sind wir noch so ein bisschen im Folge 7, aber ich glaube, das kann sich auch irgendwie verändern, sagen wir es einfach mal so.
Ja, eins muss ich noch kurz sagen zu dem Match gegen Dustin Rhodes. Das ist halt auch super clever. Das war vor ein paar Jahren, haben sich die Leute das bei WrestleMania gewünscht.
Ja.
Und die WWE so, nö. Ist uns egal, was ihr sagt. Sind in unseren Augen keine Stars. Joa.
Ja.
Und jetzt ist es Headliner von einem eigens auf die Beine gestellten Pay-Per-View. Auch geil. Zur Wochenshow, du brauchst halt eine Struktur. Du musst den Leuten das Gefühl geben, sie verpassen was, wenn sie nächste Woche nicht einschalten. Und du musst für sämtliche Leute, die du im Programm hast, musst du auch wenn du jetzt keine groß angelegten oder groß produzierten Stories hast, im klassischen Wrestling-Sinne, musst du den Leuten das Gefühl geben, dass sich die Charaktere Schritt für Schritt mit jeder Woche weiterentwickeln. Immer wenn sie zu sehen sind, ist was Neues zu sehen und nicht immer nur der gleiche alte Charakter. Das sehe ich jetzt momentan gerade. Ich hatte es ja im letzten Podcast schon angekündigt, dass ich jetzt in das WWE-Jahr 97 nochmal eintauchen werde. Und das mache ich tatsächlich. Ich habe mit dem SummerSlam 97 angefangen und schaue mir seitdem in der korrekten Reihenfolge jede Weekly, jeden Pay-Per-View an. Und da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Man merkt, das ist noch vor dem großen WWF-Boom damals mit dem Roster. Aber in jeder Folge bewegt sich was vorwärts. Und ich habe viel mehr Bock, die nächste Raw von 97 anzumachen, als auch nur mal 5 Minuten durch die aktuelle Raw-Folge zu skippen. Und da merkt man eben halt schon, was Struktur und Writing ausmachen im Wrestling. Kriegt AEW das hin? Haben die überhaupt irgendwelche Writer? Ich weiß es nicht.
Das ist natürlich echt die Geschichte, ne? Also wir haben natürlich hier die ganze Garde, ne? Also wir wissen, dass Cody Rhodes, Executive Vice President Matt Jackson und Nick Jackson ebenfalls
sind ja irgendwie alle Präsident.
Sind alles Vizepräsidenten irgendwie, plus Brandi Rhodes, die irgendwie als Chief Brand Officer unterwegs ist. Und das ist auch noch natürlich eine spannende Personalie. Wir haben natürlich auch noch die Khans da im Hintergrund, ne? Tony Khan als President und COO, generell er mit seinem Vater zusammen als Besitzer der gesamten Promotion. Was glaubst du, wie lang ist der Atem von den Milliardären, die ja nun mal sind, als Besitzer von, was sind es noch, Fulham sind sie, Besitzer und Jacksonville Jaguars. Wie lang glaubst du, ist der Atem mal angenommen, dieser Erfolg ist jetzt nur ein Strohfeuer und das Ding pendelt sich irgendwann im soliden, aber nicht wirklich dominanten Marktbereich ein.
Ich glaube tatsächlich, dass der Atem da recht lang ist. Dass sie relativ realistische Ideen haben, dass sie natürlich hoffen, dass das Ding voll der Erfolg wird und dass sie es auch fallen lassen, wenn es richtig bombt, was klar ist. Aber ich glaube, sie werden da schon vernünftig investieren, denn sagen wir es mal so, die zwei Sportmannschaften, die sie haben, sind jetzt nicht die erfolgreichsten.
Du meinst, sie sind Misserfolge gewohnt?
Ja, und sie halten ja trotzdem dran fest, ne, in dem ja. Sinne. Also Fulham ist ziemlich kacke, obwohl ich den Verein jetzt nicht schlimm finde oder so. Sie sind halt sportlich immer so, und die Jaguars, puh. Ja, schwierig. Ja, aber sie haben jetzt nicht die Riesen-Franchises oder so.
Ja.
Und ich glaube, die können das realistisch einordnen. Die sind tatsächlich, ich kenne sie halt nicht, aber ich glaube, da ist einfach eine gewisse Sportbegeisterung auch drin bei denen.
Ja, hoffen wir, dass da nicht irgendwann die Begeisterung abebbt oder sonst irgendwas. Aber der Start ist ja zumindest schon mal jetzt geglückt eigentlich. Also, weil die Ankündigungen jetzt in den letzten Wochen, die haben ja wirklich dann für Furore gesorgt. Ne? Der Vertrag mit TNT ist absolut beeindruckend, ne? Mit Time Warner quasi.
Oh, ganz kurz noch, vor allem die Khans scheinen sich nicht so einzumischen. Die scheinen auch Leute mal was machen zu lassen, wollte ich sagen. Denn bei den Jaguars, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht jahrelang Blake Bortles erduldet im Team.
Ja.
Furchtbarer Quarterback, muss ich sagen.
Ich habe keinen Schimmer vom Football, deswegen halte ich mich da raus.
Weißt du, was das Lustige ist? Er klingt nicht nur so wie die rechte Hand von einem Filmbösewicht, er sieht auch noch so aus. So, Blake, kümmere dich darum.
Ich wollte jetzt nochmal auf die TV-Verträge zu sprechen. Ich habe gerade Time Warner angesprochen, ist natürlich heutzutage Warner Media. Time Warner war es früher mal. Trotzdem, TNT hat natürlich die direkte Bewandtnis und direkte Verwandtschaft zu WCW Nitro damals. Ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Omen ist, lassen wir mal dahingestellt. Du hast die englischen TV-Verträge angesprochen mit ITTV, wo jetzt erstmal natürlich die Pay-Per-Views laufen und dann eben auch später die wöchentlichen Shows laufen sollen. Für Deutschland gibt es bis jetzt noch keine großartigen Ankündigungen, sag ich mal. So wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Also was man ja gesehen hat, ist ja, dass Sky Wrestling jetzt bei Starcast unterwegs ist. Insofern wage ich mal die Prognose, dass eventuell das irgendwann auf längere Sicht vielleicht irgendwie auf Sky zu sehen sein wird. Aber gibt es keinerlei Informationen zu, um das hier ganz klar zu sagen. Das ist reine Spekulation von meiner Seite. Die andere Frage, die ich mir natürlich hier stelle, wir haben jetzt, AEW Double or Nothing am 25., 26. bei Fight TV. Das ist ja ein Streaming-Service, der sich unter anderem auf Boxen, MMA und ich weiß nicht was spezialisiert hat. Und da gerade auf Live-Übertragung. Und der Pay-Per-View kostet, inklusive dann On-Demand im Nachgang, kostet er $20. Und da sind die Meinungen auch auseinandergehend. Ne? Also es ist natürlich relativ viel Geld, bin ich irgendwie auch bei den Kritikern dabei, weil wir haben das auch gestern ja bei uns auf der Facebook-Seite online gestellt und da waren dann eben auch die einen, die gesagt haben, das ist mir zu teuer, für das Geld bekomme ich das WWE Network und Impact Plus zum Beispiel für einen ganzen Monat und nicht nur ein Event. Wie siehst du hier die Geschichte? Hätte man da vielleicht sagen sollen, wir machen vielleicht bewusst erstmal ein stärkeres Minus und bieten den vielleicht für $10 an oder vielleicht sogar for free? Oder glaubst du, man geht jetzt erstmal diesen Weg und $20 ist schon, es ist ja im Endeffekt, wenn man den Pay-Per-View-Schnitt, also den Pay-Per-View-Preis in USA sieht, ist es ja relativ günstig. Ich glaube, WrestleMania zum Beispiel kostet $60. All-In kostet noch $40 derzeit. Ne? Und Double or Nothing, $20 ist ja da noch günstig.
Ja, es ist halt normaler Pay-Per-View-Preis, wenn du über Sky, glaube ich, auch bestellst. Und
ja.
Ja, es ist wirklich schwierig. Also for free hätten sie es nicht machen sollen. Vielleicht ein bisschen günstiger, vielleicht $15 oder so. Aber man muss es halt auch mal so sehen, man hat das dann on demand immer. Es ist halt nicht nur irgendwie für eine Woche freigeschaltet oder sowas. Man kann es sich immer holen, man kann es sich immer anschauen. Und das Problem ist halt einfach, man ist auch so ein bisschen verwöhnt von den ganzen Streaming-Diensten, dass sie so günstig sind.
Ja.
Das ist halt in keine Relation zu setzen. So. Eine WWE kann halt ein Network anbieten, auch für den Preis, weil die anders Geld erwirtschaftet haben über Jahre und weil sie eine Bibliothek haben. Die hat AEW eben nicht. Und da kannst du halt also auch kein richtiges Abo-Modell anbieten quasi erstmal, dem du sagst, hey, für $5, aber ja, du hast dann zwei Veranstaltungen drin. Wann der nächste Pay-Per-View stattfindet, weiß ja auch noch keiner.
Ne? Ja.
Von daher ist es eine schwierige Sache und ich denke, die Leute, die das zu verantworten haben, haben sich dabei schon was gedacht. Und man sollte auch nicht unbedingt wegen 20 Euro jetzt so super rumheulen. Die haut mal eh für irgendeinen Mist auf den Kopf. Ja, ist doch so. Und ja, man muss halt auch mal Geld in die Hand nehmen. Wenn man etwas unbedingt schauen möchte oder haben möchte, dann muss man halt dafür bezahlen. Ich finde es persönlich auch ein bisschen teuer, aber gut, es ist halt absolut im Rahmen und deshalb kann man es auch schon kaufen.
Ja, bin ich eigentlich bei dir. Also was ich ganz oft gelesen habe im Feedback war auch sowas wie, ich möchte das unterstützen. Und ich glaube, darum soll's, das sollte nochmal so ein zusätzlicher Anreiz sein, weil ich glaube, dass man nicht nur da einfach sagt, ich bin Konsument, ich bezahle jetzt dafür und gut ist, sondern es geht ja auch hier wirklich darum, dass man die Promotion unterstützt und dass die da auch nochmal quasi direktes Feedback kriegen. Klar gibt es genug Streaming-Dienste, wo man sich das illegal anschauen könnte, machen wir uns da nichts vor. Das werden garantiert auch ganz viele Leute machen. Geht natürlich ein bisschen an dem ganzen Sinn und Zweck der Geschichte vorbei, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Und ich bin dann auch eher der Meinung, dass man dann lieber hier investieren sollte, weil es ist Wrestling, wir lieben Wrestling. Und wenn man dann wirklich auch hier All Elite Wrestling supporten möchte, sollte man dann auch das Geld in die Hand nehmen und vielleicht dann an einer anderen Ecke sparen. Ja. Ich meine, 20 Euro ist viel Geld. Da bin ich auch komplett bei ganz vielen, die das sagen. 20 Euro, wie gesagt, hast du andere Streaming-Anbieter. Ich habe ja gesagt, für 20 Euro kriege ich Netflix und das Network oder sowas. Und da kann ich eigentlich den ganzen Monat vorhängen. Aber ich glaube, für so ein neu startendes Projekt, da muss man auch mal sagen, ja, komm.
Wenn man etwas haben möchte oder etwas unterstützen möchte, muss man halt auch mal Geld ausgeben. Also hierbei ist es jetzt auch schon so ein bisschen so, wo ich mich immer extrem ärgere, ist bei Progress. Dann immer so, ja, ich identifiziere mich voll mit der Liga, bla bla, ja, wo schaust du denn? Ja, ich lade es mir illegal runter. Ja, sorry, don't be a dick, ne? Hast Progress nicht verstanden und willst da kostenlos dein Wrestling haben? Dann bezahl die Leute auch dafür, verdammt.
Ja, so ist es dann eben auch. Trotzdem, 20 Euro ist viel Geld oder $20, mal schauen, wie da die wirklichen Zahlen sind, aber ich habe schon den Eindruck, dass man auch mit Fight TV da einen guten Partner gefunden hat. Ich glaube, was ich bis jetzt gehört habe, war die Meinung über diesen Service sehr, sehr positiv. Hm. Gucken wir mal, ich habe Fight TV selber noch nicht benutzt. Ich habe mir die App dafür für einen Fire TV-Stick runtergeladen. Fight TV, Fire TV.
Werde ich auch noch machen. Ich habe jetzt auch gerade einen neuen Fire TV-Stick.
Genau. Aber da gibt es wenigstens eine App und da bin ich schon mal ganz glücklich drüber. Und dann mal schauen, wie das alles funktioniert und wie da die Qualität ist. Ich werde es mir wahrscheinlich eh nicht live anschauen, sondern dann quasi im Nachgang. Und mal sehen. Lass mal ganz kurz noch so ein paar Geschichten hier zu Double or Nothing irgendwie
abfrühstücken. Moment. Ich möchte noch auf was zu sprechen kommen. Was mich sehr wundert, dass du es nicht angesprochen hast.
Ja, dann
du als WCW-Fan, ne? Denn da hat man ja auch eine gewisse Parallele, nicht nur wegen Time Warner, sondern auch, weil da die Buddies, die diese Liga machen, dann auch sich gegenseitig bucken. Mhm. Hast du da irgendwie die Befürchtung, das könnte in die Hose gehen, oder traust du denen zu, dass sie mehr Kreativität als Ego haben?
Ich hoffe das. Also ich hoffe, dass da das Ego einfach auch mal hin und wieder zurückstehen kann im Sinne der Promotion und im Sinne der Kreativität, wie du gerade schon richtig gesagt hast. Ich denke, dass die Jungs da heutzutage eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, als das früher der Fall gewesen ist, wo sich ja gerade die älteren Herren gerne an ihren Spots festgeklammert haben und so weiter und so fort. Kann ich dir aber nicht sagen. Klar, es ist immer ein Problem, wenn quasi, wie sagt man so schön, die Häftlinge die Anstalt irgendwie führen. Aber ich kann nur sagen, ich hoffe, dass es nicht so sein wird. Und auch der nächste Punkt ist ja auch, was ist denn, wenn es mal Unstimmigkeiten zwischen den Jungs da gibt? Weiß nicht, schwierig. Ne? Was ist denn deine Meinung dazu? Siehst du da ein Problem? Ich glaube eben, dass es eine neue Generation ist und dass die da wirklich wie in einem kreativen Unternehmen irgendwie da zusammensitzen und sich irgendwas ausdenken und dass dann vielleicht auch einer mal sagt, ja gut, dann nehme ich halt hier den blöden Spot oder klar, ich verliere dann. Weil im Endeffekt, haben die was zu verlieren? Glaubst du, dass Kenny Omega irgendwas an Reputation verliert, wenn er jetzt, keine Ahnung, mal eine Zeit lang in der Midcard kämpft oder sonst irgendwas? Das sehe ich halt nicht, weil das sind nun mal Stars und jeder weiß in der heutigen Zeit, wo die stehen.
Ja, sie sind sich aber auch selbst ihres Werts bewusst. Sonst hätten sie nicht All-In oder jetzt AEW überhaupt gestartet und so. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich überraschen lassen will. Ich glaube auch, das wird kein WCW-Ego-Booking. Aber es ist natürlich auch schwierig. Sollte die Liga mal eine Zeit lang eine Schwächephase haben. Mhm. Und genau die Leute sind gerade Titelträger oder sehr präsent, dann hast du natürlich sehr schnell das Fanfeedback, oh, das ist Ego-Booking.
Siehe auch TNA damals mit Jeff Jarrett oder sonst irgendwas, ne? Wenn jetzt Cody Rhodes als quasi Aushängeschild der Promotion, weil letztlich ist er das ja irgendwo auch, klar, Young Bucks, Kenny Omega sind alle mit dabei, aber für mich ist Cody Rhodes quasi der ganz oben steht. Mal angenommen, der ist jetzt die nächsten 2 Jahre Champion. Und besiegt jeden, von mir aus auch irgendwelche Leute, die jetzt von unten hochgekommen sind und sich hochgearbeitet haben. Ich glaube schon, dass man da als Fan auch so ein bisschen turnen kann. Die Frage ist eben, wie man das aufbereitet. Kann ich dir nicht sagen.
Und natürlich muss man auch dazu sagen, sein Vater, Dusty Rhodes, hervorragender Wrestler von allen, respektiert, als Booker haben ihn die meisten gehasst.
Ja, das ist richtig. Also auch da, ne? Wir haben zuletzt über Erben und so mal gesprochen. Also schauen wir mal, ob das da so in der Familie bleibt. Aber ich hoffe einfach, dass die Jungs sich da nicht gegenseitig im Weg stehen oder dass das Ego da nicht zu dominant wird. Und vielleicht auch, dass die sich gegenseitig so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsache zurückholen. Ich hoffe einfach, dass das irgendwie funktioniert, aber auch da, Zeit wird es erst zeigen im Endeffekt. Ne? Also es ist relativ einfach, eine Promotion schnell auf die Beine zu stellen. Jetzt, was sie bis jetzt geschafft haben, ist schon mehr als respektabel mit den TV-Deals und mit Double or Nothing und so schnell, wie das Ding ausverkauft gewesen ist. Das dann aber wirklich langfristig als gesundes Wrestling-Unternehmen vor allem zu führen, das wird die Aufgabe sein. Und ich glaube, da werden die sich auch noch ein bisschen umschauen, was da noch alles mit dazugehört. Klar, die kennen das Geschäft seit Ewigkeiten. Cody ist damit aufgewachsen. Trotzdem, ich glaube, damit aufwachsen und dann wirklich in Charge zu sein, sind, glaube ich, 2 Paar Schuhe. So. Noch Fragen?
Nee. Hast du gut gemacht.
Sehr gut. Lass mal so ein paar Matches durchgehen. Also, wir wollen jetzt hier gar keine komplette Preview irgendwie durchführen, sondern einfach nur so ein paar Punkte ansprechen. Du hast gerade beispielsweise auch hier die Championships angesprochen. Es ist ja so, dass bei dieser Casino Battle Royale, die ja da bei der Pre-Show quasi stattfindet, dem Buy-In, da geht es ja dann auch darum, wer das Ding gewinnt, der bekommt einen Shot auf die AEW World Championship. Ne? Da sind da Leute dabei wie Jimmy Havoc und, wen ich übrigens sehr schätze, Maxwell Jacob Friedman, den finde ich super, Joey Janela.
Ist gut, ja. Oh, Joey Janela ist so.
Ne? Glacier.
Nicht? The fuck?
Billy Gunn, aber und so weiter und so fort. Also,
ja, hier, Dustin Thomas ist auch dabei, das ist der ohne Beine, ne?
Richtig. Generell, wenn man auch sich so die Card anschaut, man sieht ja auch, dass man da wirklich alle Stile in irgendeiner Art und Weise vertreten haben möchte, wenn es geht. Also zumindest auch noch alle Kulturen. Ne? Wir haben Mexiko, wir haben ganz viel aus Asien, gerade im Six Women Tag Team Match haben wir 6 Japanerinnen dabei. Wir haben natürlich mit Lucha Bros haben wir Mexikaner und vielleicht gehen wir da auch gerade so ein bisschen in die Main Event Schiene. Ne? Wir haben, wie gesagt, es ist eine vollgepackte Card, die uns da erwartet. Ich gehe auch davon aus, dass der Event irgendwie 4 Stunden dauern wird. Ganz interessante Personalie, finde ich, ist noch Chris Jericho. Was glaubst du, wie wichtig ist Chris Jericho für, wie soll man sagen, für die Reputation dieser gesamten Promotion? Was glaubst du, hat er da bewirkt, einfach vom Standing her?
Ich glaube, der ist enorm wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. Jericho ist einfach ein ein Riesenname im Business immer noch. Und dass er das Vertrauen zeigt, nicht zurück zur WWE zu gehen oder bei New Japan zu bleiben oder einfach nur mit Fozzy rumzutouren, sondern eben sich AEW anzuschließen, das zeigt einiges. Und das ist halt auch wichtig für Sponsoren oder auch eben jetzt für, ich denke mal, die Khans haben da auch so ein bisschen drauf geguckt. Sie haben Chris Jericho dabei. Und was man nicht verschweigen darf, hinter den Kulissen, ist er vermutlich auch wichtig. Er kann sehr, sehr vielen jungen Wrestlern noch was beibringen, einfach mit seiner ganzen Erfahrung. Und wie wir alle wissen, ist er halt auch ein sehr kreativer Kopf, was das Wrestling anbelangt. Er hat Bücher geschrieben, er schreibt Musik und beim Wrestling hat er sich auch immer wieder neu erfunden. Er hat Storylines sich ausgedacht. Er hat seinen Charakter komplett umgeschrieben, sodass es funktioniert hat. Ich glaube, gerade da, wenn es um Charakterisierung und dem Angehen von Storylines oder Strukturen im Storytelling geht, kann er sehr, sehr viel beitragen zur Liga.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also auch die Art und Weise, wie sich ein Chris Jericho auch jetzt gerade in den letzten Jahren nochmal selber erfunden hat, wie er seine eigene Persönlichkeit da overgebracht hat und jetzt auch in den Video-Vignetten mit Cody, das ist schon sehr, sehr gut und das macht er toll und ich glaube auch, das ist ein Zeichen eben auch an die gesamte Industrie. So, ja, ich bin einer der größten Wrestler aller Zeiten, das ist er ja, da muss man uns da auch nichts vormachen. Auch wenn man ihn immer gerne dabei vergisst, finde ich. Aber er ist da auf jeden Fall auch ein ganz wichtiges Rad an dem an Wagen des Wrestlings, um so auszudrücken. Und er ist auch hier eine wichtige Persönlichkeit, die, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch so eine Art. Das ist schon ein Vertrauensbonus, den hier ein Chris Jericho ausgesprochen hat. Ne? Und auch da, also wir haben jetzt natürlich so jemanden wie einen Kenny Omega, gegen den er da antritt. Und das Match bei New Japan war ja fantastisch. Jericho hat jetzt große Matches bei All Elite Wrestling und bei New Japan dann auch demnächst nochmal gegen Naito. Ja, wie geil ist das denn? Ja, und ich verspreche mir hier von dem Match unfassbar viel. Ich fand deren Aufeinandertreffen bei New Japan damals, fand ich unfassbar gut und intensiv. Und da bin ich ganz hibbelig drauf, sage ich ganz ehrlich. Ist so.
Ja, ich freue mich auch drauf. Genauso wie auf Young Bucks gegen Lucha Bros. Ja. Das wird auch geil.
Ja.
Rhodes gegen Rhodes hab ich auch Lust drauf, allein wegen der Atmosphäre.
Ja.
Und ganz ehrlich, richtig geil bin ich auf Hangman Page gegen Pac.
Ja, warum?
Weil ich glaube, dass das ziemlich geiles Wrestling wird. Ja, eine andere Begründung habe ich nicht. Ich glaube, das wird einfach ein sauintensives, geiles Match.
Ja, bin ich bei dir. Also ich mag gerade, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, den guten Hangman Page, den halte ich immer so ein bisschen für den jungen Seth Rollins. So, und ich glaube, ja, dass der so ein bisschen, hier, dass einer der Leute sein wird, die durch All Elite Wrestling den nächsten Sprung schaffen können, wenn man den entsprechend einsetzt. Und ein Pac ist natürlich jemand, der das Beste aus den Leuten rausholen kann. Ist ein fantastischer Wrestler, ist auch ein fantastischer Charakter inzwischen geworden. Da bin ich sehr, sehr neugierig drauf, was da passiert. Und wie gesagt, Adam Page ist jemand für mich, der gehört dann irgendwann dann nach ganz, ganz oben. Jetzt ist er so auf dem Sprung dahin, der wird dir hier den Sprung schaffen. Du hast gerade das Match zwischen den Lucha Bros und den Young Bucks angesprochen. Da geht es ja um die AAA World Tag Team Championships. Auch ungewöhnlich quasi, dass man so ein Titelmatch dann hier hat, ne? Also quasi von einer anderen Promotion. Und das wird einfach nur spektakulär werden. Also das ist ja quasi, das ist ja ein Dream-Match. Machen wir uns da nichts vor, auch wenn die Teams ja schon mal Matches gehabt haben. Aber das liest sich auch einfach richtig gut. Genauso freue ich mich übrigens aber auch auf die Best Friends gegen Angelico und Jack Evans. Auch wenn ich nicht der größte Chuck Taylor-Fan bin, muss ich sagen. Aber das kann funktionieren. Das wird eine unterhaltsame Angelegenheit. Und ich mag Angelico und Jack Evans als Team unheimlich gerne. Ich bin eh ein riesen Angelico-Fan, ja, muss ich dazu sagen.
Angelico habe ich auch ein paar Mal schon live gesehen. Super Typ.
Ja.
Und Chuck Taylor liebe ich, seit ich vor etlichen Jahren auf YouTube die Videos gesehen habe, wie er Kinder im Publikum zum Weinen bringt.
Ach ja, ich kann mich halt nur noch an welche Tänze bei der WXW erinnern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da war er auch dabei. Ich glaube, mit Adam Cole und zu Backstreet Boys Musik.
Ja, sexy Chucky T halt, ne?
Ja, aber so richtig. Aber trotzdem, das ist auch, also hier ist eigentlich kein Match dabei, wo ich sagen würde, das ist irgendwie ein Stinker. Wir haben noch das Six-Man-Tag-Team-Match zwischen So-Called Uncensored, also Chris Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky gegen die OWE, also die Oriental Wrestling Entertainment Fraktion mit Shima, L. Linderman und T-Hawk. Das ist eben auch. Das
ist einfach. Ist das Tony Hawk?
T-Hawk.
Kenn ich nicht.
Ja, guter Wrestler. Den kennen vielleicht einige oder andere hier aus Dragon Gate oder aus Mexiko. Ne, das ist eben auch einfach gut, um so verschiedene Facetten dabei zu haben. Genauso wie jetzt, wir haben so ein bisschen das Damen-Wrestling übersprungen. Wir haben das Triple Threat zwischen Nyla Rose, Kylie Rae und Britt Baker. Auch das kann entsprechend gebookt wirklich richtig gut werden. Plus noch ein Six-Women-Match mit Aja Kong, Yuka Saka. Oh mein Gott. Mein Japanisch wieder.
Aja Kong, Yuka Sakasaki, Emi Sakura, Versus Hikarashita, Ryo Abe, Ryo Mizunami.
Genau. Das war jetzt nicht PC.
Ja, meine Güte. Ich bin auch nicht bei AEW eingestellt. Noch nicht.
Das stimmt.
Ich bin der Anti-PC-Beauftragte, weil ich die ganze Zeit dumme Witze mache.
Ja, und dann eben auch noch in der Buy-In-Show haben wir auch noch Sammy Guevara gegen Kip Sabian. Also insgesamt, finde ich, liest sich die Card schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, die ist auch wert, dass man dafür ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sagen wir es mal so. Also ich glaube, da wird nichts, also ich sehe kein Match, wo ich sage, das wird langweilig oder sowas.
Bei dem Six-Women-Tag-Team-Match, kennst du die Damen alle? Denn also ich muss mich jetzt echt outen, also japanisches Wrestling schaue ich ja so ab und zu mal bei NJPW rein, ne? Bei größeren Veranstaltungen, aber da bin ich jetzt eh nicht so der Experte. Und japanisches Frauenwrestling dann habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Deshalb kennst du die Damen alle?
Nee, sage ich auch ganz ehrlich. Ich kenne natürlich eine Aja Kong, kenne ich
Ja, die kenne ich auch vom Namen halt her, aber die habe ich noch nicht gesehen.
Die war ja noch aus guten alten WWE und WCW-Zeiten kannte man die.
Ah, okay, dann habe ich sie vielleicht doch gesehen. Nur vergessen, sorry.
Ich kenne davon ein paar Damen, aber jetzt nicht wirklich, dass ich jetzt sagen würde, ich bin der totale Experte. Ist nicht meine Domäne, japanisches Damenwrestling, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem, also ich glaube, dass man da schon gutes Talent sich angezogen hat und vertraue da einfach mal drauf. Und ich meine, letztlich ist es ja auch ziemlich interessant, einfach mal mit einer neuen Liga auch mal dann wieder ein neues Talent kennenzulernen, was man vielleicht so auf einem anderen Wege nicht kennengelernt hätte. Ja, 25., 26. Dann, danach von 25. auf den 26. Mai steht die Veranstaltung an. Wir werden uns das hier auf jeden Fall anschauen. Wir werden auch darüber natürlich dann einen Review-Podcast hier dann bringen. Auch wiederum da was Neues. Ich bin sehr gespannt, wie die ganzen Geschichten hier ankommen. Ob AEW es auch wirklich schafft, hier die Podcast-Fraktion irgendwie an die Kopfhörer zu holen. Oder ob es zum Beispiel so ist wie bei NXT. Das ist ein bisschen ein Experiment auch für uns, wie All Elite Wrestling auch tatsächlich bei euch da draußen ankommt. Und gebt uns da gerne Feedback. Also schreibt uns da gerne welche Mails, wie ihr AEW findet, ob ihr da mehr zu haben wollt, ob ihr da weniger zu haben wollt, was ihr euch da wünscht. Es ist tatsächlich so ein kleiner Versuchsballon hier mit dem, was da passiert. Und wie stark wir das dann letztlich einbinden werden, hängt auch davon ab, wie das von euch angenommen wird. Das ist einfach so. Ja, und damit würde ich sagen, apropos hier Interaktion und so, kommen wir dann auch zu den Fragen, weil außer du hast noch irgendwas zu All Elite Wrestling hinzuzufügen?
Nee, wir können ruhig zu den Fragen kommen.
Dann springen wir schnell zu den Fragen. Fragen wisst ihr, schickt an fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram, ihr wisst, wie das funktioniert. Der Matthias hat uns bei YouTube angehauen, und zwar jetzt auf die letzten Geschehnisse, wo Daniel Bryan ja auch an Seite von Shane McMahon wieder angetreten ist und so. Glaubt ihr, dass WWE die Storyline zwischen Shane und Daniel Bryan irgendwann weiterführen wird? Das ist ja damals relativ abrupt geendet irgendwo. Glaubst du, man greift das nochmal auf, Chris?
Nee, ich glaube, die haben das schon längst vergessen. Ja, denen ist doch alles egal, was irgendwie 2 Wochen oder länger her ist.
Ich glaube, dass man nochmal Rückbezüge nehmen könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir noch mal eine dezidierte Fehde zwischen den beiden bekommen werden. Das, ansonsten mal sagt niemals nie. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass man das nicht komplett vergessen hat. Und wenn es tatsächlich dann zu einer Fehde zwischen den beiden kommen würde, glaube ich, würde man auch noch mal die alten Geschichten irgendwie rausgraben. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber für den jetzigen Moment sehe ich das noch nicht. ehrlich gesagt.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir ist es egal. Ich will auch Shane nicht mehr sehen.
Das ist halt das Problem. Das ist eben auch das Problem. Ich möchte auch einen Shane McMahon langsam nicht mehr sehen. Der ist auch inzwischen einfach zu oft zu prominent dargestellt worden. Machen wir weiter. Der Daniel hat uns über Facebook angehauen und hat erstmal so eine, ja, fast schon eine Suggestivfrage gestellt. Hier, die Sache mit Triple H, Creative und Vince McMahon habt ihr vermutlich gelesen, oder? Zwinker, zwinker. Ich glaube, er spielt darauf an, dass es ja die Meldungen die Runde gemacht haben, dass Triple H derzeit frustriert ist und dass Vince McMahon quasi alle neuen Ideen ablehnt. Ich habe lustigerweise übrigens auch genau das Gegenteil gelesen. Dass Vince McMahon teilweise zu offen für irgendwelche anderen Geschichten sein mag und dadurch die ganzen Storylines so verwässert sind. Generell würde ich die Frage ein bisschen anders stellen. Und zwar, hast du mittlerweile das Gefühl, dass einfach, also, dass ganz viel von WWE auch von diesen Meldungen gestreut wird, um Vince so ein bisschen als den Deppen dastehen zu lassen? Oder glaubst du, dass es da ist, die Wahrheit irgendwo in der Mitte?
Ich glaube, die Wahrheit ist da irgendwo in der Mitte. Mhm. Ich glaube nicht, dass WWE das selbst so groß streut. Das ist dann der Cousin des Schwagers, des Vetters von wem auch immer hat dies und jenes gehört, wird ja auch immer groß aufgebauscht, klar, da ist dann nichts dran, aber man hört ja auch oft aus verlässlichen Quellen dann schon mal so ein paar Sachen über das Creative Team und so. Ja, es ist einfach schwierig. Was da genau im Argen liegt, kann man nicht genau sagen, jetzt hinter den Kulissen, aber dass sich was ändern muss, ist halt klar.
Eben, das ist, glaube ich, das Ding. Aber ich habe auch mal gelesen, dass, also im Endeffekt, wir kennen ja das Creative jetzt gar nicht so exakt, ne? Aber ich glaube, dass man eben auch, dass ein Vince McMahon auch jemand ist, der quasi gern die Zielscheibe für die Leute ist, damit auch ein paar Leute aus dem, seine Angestellten ein bisschen aus der Ziellinie nimmt, weißt du? Ich glaube, dass er sich da auch quasi so ein bisschen schützend vorstellt. Trotzdem, die Probleme an der Promotion lassen sich derzeit nicht verdecken in irgendeiner Art und Weise. Und man hat ja oft das Gefühl, dass da einfach alles umgeschmissen wird und hier wird was geändert und da wird was geändert. Ich weiß es nicht. Ich kann es mittlerweile nicht mehr sagen, weil ich habe auch das Gefühl, dass WWE mittlerweile ein einziger Hühnerhaufen ist, wo man dem einen, nee, man kann dem einen Gerücht nicht mehr trauen, man kann dem anderen Gerücht nicht mehr trauen, man kriegt ständig konträre Meinungen. Das ist doch inzwischen auch irre und im Endeffekt muss man ja dann das Urteil anhand des Produkts fällen und da hat man natürlich dann schon den Eindruck, dass vieles eben nicht durchdacht ist und nicht abgesegnet ist. Du hast gerade schon die Kontinuität innerhalb der Storylines angesprochen. Das ist eben auch was glaube ich, gerade durch diese schnellen Ideenänderungen dazu kommen, plus auch diese Geschichten, diese Demütigungssachen von Revival, von Sami Zayn zuletzt. Das ist was, das schreibe ich Vince McMahon zu, ganz klar. Das ist Vince McMahon Humor. Ha! Guck mal, der wird im Mülleimer geschmissen oder im Müllcontainer geschmissen.
Jetzt stinkt er!
Genau. Guck mal, die sind voll schwul, rasieren sich den Rücken. Ja, und solche Sachen. Macht euch mal lustig drüber. Also, zum Vergleich, ich habe letztens, also ganz klare Empfehlung übrigens, auf dem WWE Network ist aktuell die Andre the Giant Doku von HBO online gegangen.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Die ist richtig geil, macht richtig Spaß. Da sieht man übrigens zum Thema Rasieren, wie ein junger Hulk Hogan auftritt, der sich perfekt das Brusthaar getrimmt hat. Und zwar so, dass es quasi über die Brustmuskeln geht und dann in einer Art Pfeilspitze Richtung Butze.
Okay.
Muss man also wunderschön. Ich war ein bisschen scharf danach. Aber hier, weiß nicht.
Auch empfehlenswert hier Dark Side of the Ring von Viceland. Die Bruiser Brody-Doku ist sehr, sehr gut.
Ja, generell die Viceland-Dokus sind auch sehr spannend. Und auf dem WWE Network, wo wir gerade schon bei Dokumentationsempfehlungen sind, gibt's auch diese Geschichte um dieses verlorene Match Bret Hart gegen Tony Maggie. Das ist auch sehr interessant, wo da die Tapes irgendwann dann wieder hergekommen sind und so. Kann man sich auch anschauen. Ist nicht besonders lang, ist eine halbe Stunde inklusive Match. Ganz cool. Der Daniel fragt noch, da hat uns ja auch jetzt zuletzt die Aktualität eingeholt mit unserem Money in the Bank Podcast. Alexa Bliss ist ja verletzt und wird bei Money in the Bank durch Nikki Cross ersetzt. Hätte man diese Geschichte nicht auch in Form einer Storylines aufbauen können? Also beispielsweise bei Raw wurden ja Alexas Klamotten geklaut und das hätte man ja bis Sonntag ziehen können und dann quasi eine Geschichte daraus machen können, dass ja Nikki daran schuld ist und dann quasi sich so das Match ergaunern wollte. Was meint ihr dazu? Also Daniel hat es ein bisschen anders geschrieben. Ich habe es so zusammengefasst. Ich hoffe, das war richtig so. Chris, glaubst du, man hätte das so machen können als Storyline oder findest du es besser, dass man hier quasi sagt, die ist verletzt, bums, wir haben jetzt eine neue im Match?
Also man hätte da sicherlich eine Storyline draus machen können, aber man weiß ja nicht, wie es mit Alexa aussieht. Sie ist ja sehr häufig verletzt und es gibt immer wieder Gerüchte, dass sie eigentlich ihre Karriere beenden muss und sowas. Keine Ahnung. Aber wenn eine Storyline, dann nicht, dass Nikki Cross die Klamotten geklaut hat. Das wäre mir dann auch so ein bisschen zu lahm, muss ich sagen.
Ja, bin ich bei dir. Also das wäre auch ein bisschen wenig für mich gewesen, muss ich sagen. So ist ja dann auch kein richtig geiler Push oder so. Ich weiß genau, wenn sowas passieren würde, würden wir hier sitzen, mal ganz im Ernst, ihr lasst Nikki Cross hier debütieren und dann als eine Klamottendiebin, ne? Das passt ja irgendwie nicht so recht. Ich weiß auch nicht. Also das ist ja auch jetzt kein böser Charakterzug oder so. Also wenn sie, weiß nicht, das ist, fände ich ein bisschen albern, aber klar hätte man das in Storyline verpacken müssen, aber dann lieber Alexa hinterrücks attackieren können, während sie gerade den Kopf in ihrem Spind hatte und irgendwas gesucht hat oder sonst irgendwas. Das finde ich dann ein bisschen angenehmer.
Ja.
So, der Frank fragte via fragen@headlock.de, Themes und Gesang. Wie findet ihr Themes mit Gesang beziehungsweise normale Pop-Rock-Musik als Entrance-Themes? Ich finde, der Gesang kann vom Wrestler ablenken beziehungsweise diesen überdecken. Epische Themes wie die des Undertaker, Ric Flair, Ultimate Warrior oder Mr. Perfect haben einen ja quasi hypnotisiert und waren diesen einfach auf den Leib geschneidert. Randy Ortons Musik zum Beispiel passt überhaupt nicht. So, letzten Punkt sehe ich halt überhaupt nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich finde, die Musik passt sehr gut zu Randy Orton eigentlich.
Ja, also gerade zum alten Charakter natürlich, ne, mit den Voices, I Hear Voices in My Head, sehe ich überhaupt nicht. Und generell ist das natürlich eine schwierige Frage. Ich finde, bei bestimmten Wrestlern funktioniert Musik mit Gesang hervorragend. Hulk Hogan, Real American zum Beispiel. Edge, Metalingus damals, fand ich super geil.
CM Punk
hat es auch super gepasst. Also beide Themes haben super gepasst. Rick Rude. Ich bin immer noch ein Riesenfreund von Rick Rude und der alten WCW-Musik, muss ich sagen. Hört euch die mal an. Ich glaube, da gibt es keine Patentlösung vor. Einen Bobby Roode mit Glorious zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel, hat damals bei NXT auch hervorragend funktioniert. Und das Ding wäre nicht mal, der wäre nicht mal halb so over gewesen, wenn man nicht diese Glorious-Theme gehabt hätte, oder?
Ja, absolut.
Also deswegen, ich glaube, da gibt's keine Patentlösung für. Und ich finde einfach das Wichtigste, das hat er hier so ein bisschen im Nebensatz erwähnt, ist eigentlich, dass das Theme zum Wrestler passen muss. Und das ist, glaube ich, das Hauptkriterium, was man da irgendwie anführen muss. Oder wie siehst du das?
Ja, genau das. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Ja.
Entschuldigung. Ja,
du brauchst dich nicht entschuldigen. Nee, genau das. Es muss zum Wrestler passen, ob da jetzt du Gesang drin ist oder nicht. Das ist halt charakterabhängig.
Ja, eben. Aber das sind alles geile Themes. Also bin ich auch komplett bei dir. Ich mag gerade das Theme von Mr. Perfect. Das ist halt fantastisch.
Ja.
Ja?
Ja, das Mr. Perfect-Theme ist super.
Machen wir weiter. Frank fragt noch, sind Botches wirklich so schlimm? Also keine aus den Verletzungen resultieren, sondern dass ein Move einfach mal nicht klappt, weil ein Wrestler vorbeispringt, ausrutscht und so weiter und so fort. Macht das ganze Geschehen doch organischer. Chris, deine Meinung?
Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist situationsabhängig. Ein Botch kann natürlich auch nur halb so schlimm sein, indem man, ja, das nicht so sieht, aber ein richtig verbotschtes Match, auch aus denen keine Verletzungen resultieren, das nimmt dir eben diese Illusion, dass du da einen Kampf siehst. Da siehst du einfach nur Dinge, die schief gehen.
Ja.
Und das zieht das halt alles entweder komplett runter oder ins Lächerliche. Ich habe jetzt gestern tatsächlich noch einen Kampf vom Super Strong Style 16 gesehen, vom Progress. Aerostar gegen Dagan, glaube ich. Und die erste Hälfte dieses Matches fand ich furchtbar, weil da so viele Botches drin waren. Und jetzt nicht, dass mal einer irgendwie falsch gepackt hat oder sowas, sondern sie haben sich irgendwie mit den Aktionen verzettelt und das war dann komplett langsam. Dann haben sie irgendwie abgewartet, welche Aktion kommt jetzt nochmal? Dann hat der andere angesetzt, da war null Dynamik drin. Und du hast halt gesehen, da läuft gerade richtig was schief. Die sind nicht in diesen Matchfluss gekommen. Und wenn du das als Zuschauer halt hast, dann ist das Match für dich kaputt. Mhm. Das macht das dann nicht organischer.
Bin ich komplett bei dir. Also, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist das okay. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Wrestler das dann irgendwie retten wollen.
Genau.
Und also wenn man jetzt zum Beispiel denselben Spot noch zwei, dreimal wiederholt, weil er nicht funktioniert, dann macht es die Illusion kaputt. Wenn das jetzt einfach nur darum geht, dass es quasi mal hier und da ein bisschen rough ist und ein bisschen geholpert ist, finde ich das auch nicht so schlimm. Aber das kommt ganz auf die Qualität, in Anführungsstrichen, des Botches an, ob mich das wirklich rausreißt. Also mal ist es so, mal ist es so, aber grundsätzlich gilt, solange die Illusion nicht gebrochen wird, ist es okay. Wenn man aber dann merkt, dass die beiden sich absprechen oder sonst irgendwas und erstmal koordinieren müssen, dann hat man ein Problem. Und dann ist auch ein Botch schlimm und dann kann ein Botch auch so ein gutes Match sehr, sehr schnell kaputt machen. So, weiter geht's. Was glaubt ihr, warum die WWE immer wieder Stars, die von sich aus overkommen, blockiert? Ist doch egal, ob statt Wrestler A Wrestler B jetzt heißer ist, sind doch beides deren Angestellten. So, Chris.
Ja. Das sind so Sachen, die man halt als Fan absolut nicht nachvollziehen kann, ja. Bei gewissen Wrestlern kann man vielleicht denken, ja, okay, lässt sich nicht vermarkten oder so, aber zumindest diese kurzzeitigen heißen Phasen, die Wrestler schon mal haben, die muss man irgendwie mitnehmen. Und ich kann nicht sagen, warum WWE das andauernd liegen lässt. Ich weiß es nicht.
Man hat das ja so ein bisschen verlernt, einfach da auf das Publikum zu hören. Ich meine, bei einem Kofi Kingston hat man es jetzt zum Beispiel zuletzt noch mal wieder geschafft. Man hat ja auch nicht jeden Star da irgendwo verbuckt, aber ganz klar, da spielen natürlich auch Egos mit. Es spielen da vielleicht auch jetzt inzwischen echt so ein paar Marketingmaßnahmen so im Hintergrund, so ein paar Rollen. Man hat aber auch nicht jeden Star blockiert. Und man darf auch da vielleicht als Wrestling-Fan von außen nicht zu sehr seine eigene Meinung mit einfließen lassen, wer jetzt da vielleicht eine große Nummer hätte sein können. Nicht jeder, den wir als Wrestling-Fan geil finden, ist auch dann gerade jemand, der bei WWE ganz, ganz oben stehen wird. Trotzdem, ich glaube, dass das einfach da reinfällt, dass WWE inzwischen so ein Riesenunternehmen ist, dass man da sehr gute Kontakte haben muss, dass man sehr gute Fürsprecher haben muss. Und wenn du die nicht hast, bist du halt gearscht. Das ist in jedem Unternehmen so. Je kleiner ein Unternehmen ist, umso einfacher ist es vielleicht auch als weiß ich, neuer oder als vielleicht auch altgedienter irgendwo hochzukommen, wenn du dich entsprechend bemühst. Ich glaube, bei WWE ist es inzwischen so, dass da so viele Zahnräder sind, dass die sich gegenseitig blockieren und dadurch passiert dann eben auch sowas, wie hier angesprochen. Es ist eine schwierige Geschichte und für Fans ist es natürlich super frustrierend, wenn man gerade so eine emotionale Komponente irgendwie zu Stars irgendwie hat, dann die einem dann weggenommen wird oder der dann eben nicht prominent dargestellt wird. Genauso auch wieder Storylines abgebrochen werden, die vielleicht interessant sind. Aber das ist auch in anderen Promotions tatsächlich mal so. Schwierig. Klar, grundsätzlich kann man da sagen, ja, es sind alles deren Angestellte. Trotzdem glaube ich, dass dann da eben die Verantwortlichen sagen müssen, so, ich setze jetzt auf den, auch wenn der vielleicht gerade mehr Applaus kriegt, aber in dem sehe ich vielleicht was anderes. Aber man hat es eben auch zuletzt verlernt, wirklich auf die Fans zu hören. Ja, auch wenn man es ja zuletzt noch mal gesagt hat. Wir hören jetzt wieder auf euch. Ja, vielleicht auch nicht. Machen wir weiter. Die WWE gibt ihren Wrestlern ja immer sehr viel vor, sodass nicht viel Persönliches in den Gimmicks vorhanden ist. Ich halte das für einen Fehler, da man oft merkt, wenn die Person das Gimmick nicht lebt. Hat man hier Angst, keine Rechte an dem Gimmick zu bekommen, da es der Natur der Privatperson entspricht? Chris.
So ein paar Beispiele hätte ich ganz gut gefunden. Wer nichts Persönliches in seinem Gimmick hat, zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, also, das ist jetzt irgendwie vielleicht ein Problem, aber jetzt nicht in diesem Ausmaß, dass ich es in letzter Zeit so wahrgenommen hatte. Da waren doch andere Sachen, die viel ergiebiger waren und größere Auswüchse hatten, warum das Produkt nicht so zieht.
Ich finde die Frage auch schwierig, weil es ist ja auch so, dass ja ganz oft die Gimmicks ja auf den realen Persönlichkeiten Fuß nur eben ein bisschen mehr aufgedreht sind. Das haben wir ja bei Steve Austin gesehen, das sehen wir bei Brock Lesnar, ne? Der mag auch niemand anders außer Brock Lesnar. Und im Endeffekt ist doch eher die Frage, warum schafft es WWE nicht, Gimmicks zu erschaffen, zu denen die Fans auch wirklich einen Draht haben und diese Gimmicks und Charaktere so zu präsentieren, dass man da längerfristig irgendwie emotionally invested ist. Das ist, glaube ich, die größere Frage. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Rechten oder sonst irgendwas zu tun hat. Was willst du denn sagen? Ja, nee, also mein Wrestling-Charakter, der war ja auch voll nett. Ich bin auch nett. im echten Leben. Deswegen behalte ich den Rechte an meinem Namen Kofi Kingston oder was. Also, das glaube ich, damit hängt es nicht zusammen. Ne? Oder ich bin, was haben wir denn gerade? Ich meine, wir haben keine dummen Gimmicks gerade, aber weißt du, Bob Holly sagt ja auch nicht, ja, ich bin im echten Leben Rennfahrer und mein Gimmick war ein Rennfahrer, deswegen gehört mir bitte schön das Bob Holly Gimmick oder sonst irgendwas. Glaube ich nicht, dass das so geht, sondern die Wrestler geben ja teils in ihren Verträgen schon sämtliche kreativen Prozesse, die quasi bei WWE geschehen, an WWE ab. Da hat man ja zuletzt auch irgendwelche Verträge gesehen online, wo der auch relativ klargestellt worden ist, was da wirklich WWE gehört. Und das ist meistens alles. So, das ist nun mal so. Alles, was bei WWE passiert, während du bei WWE unter Vertrag bist, gehört auch WWE, es sei denn, du bist im Vorfeld clever genug und sagst, ich will das und das behalten und kriegst das durchgedrückt. So, glaube ich, funktioniert es. Aber ich glaube nicht, dass mangelhafte oder dass zu wenig Persönlichkeit in den Gimmicks derzeit ein Problem ist. Tatsächlich sehe ich es ganz oft auch übrigens andersrum. Gerade durch Social Media haben wir doch unfassbar viel Persönliches, was wir über die Wrestler wissen, was dann wiederum konträr zu den Wrestling-Charakteren ist. Ich sag nur Rusev. So, es tut mir leid, ich kann Rusev als bösen Heel inzwischen nicht mehr ernst nehmen, weil der halt online so witzig ist.
Ja.
Oder?
Das stimmt absolut, ja.
Deswegen, also finde ich auch schwierig so, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. So, und damit sind wir durch, lieber Chris.
Sind wir das?
Sind wir. Wir haben es geschafft. All Elite Wrestling ist abgehakt. Und in der nächsten Woche steht ja dann erstmal die Review zu Money in the Bank auf dem Plan. Da bin ich dann mit dem guten Kai hier zugegen. Nächstes Wochenende gibt's das Gastspiel mit der Jennifer Hallerbach und dem Shaggy. Und danach gibt's dann die Review zu All Elite Wrestling's Double or Nothing. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Und vor allem vielleicht auch an alle da nochmal die Empfehlung. Schaut euch ruhig mal die Being the Elite-Episoden an, die Road to Double or Nothing. Das ist wirklich gut gemachte Wrestling-Unterhaltung und bringt einen auch noch mal in Stimmung für den Event. Chris, was ist dein Plan auf der Road to All Elite Wrestling? Was sind deine Wochenschaupläne?
Ich habe keine Wochenschaupläne.
Was? Schaust du dir nicht, aber du wirst dir wahrscheinlich noch die dritte Nacht von Progress anschauen, oder?
Ja, das werde ich am Wochenende jetzt noch machen, ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Und sonst halt 97er Raws und Pay-Per-View.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was uns bei Money in the Bank erwartet. Und vielleicht finde ich auch noch mal ein bisschen Zeit. Ich wollte auch Progress, wollte ich mir eigentlich auch noch mal anschauen, aber bis jetzt noch nicht die Zeit dafür gefunden. Egal, auf jeden Fall momentan kann man sich zumindest nicht darüber beschweren, dass wir zu wenig Wrestling hätten. Ich glaube, das ist was derzeit nicht das Problem ist. Schauen wir mal. Und in dem Sinne würde ich sagen, Dankeschön, Chris, dass du hier dabei gewesen bist. Und an euch da draußen, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch mehr Wrestling-Podcasts hören möchtet, was ich fast gar nicht glauben kann, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Zuletzt der Live-Vor-Ort-Bericht von Kai und mir bei Raw und SmackDown. Plus dann eben das Match of the Week haben wir und so weiter und so fort. Schaut da gerne vorbei. Wir haben gerade die Abstimmung zu den Helden aus der zweiten Reihe laufen. Also da sollten die Legenden übrigens nochmal reinschauen. In dem Sinne, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis zur Review von Money in the Bank. Viel Spaß und tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.